In dem Abschnitt Groß D kommen wir zum zweiten Kurzabschnitt. Unter Rabisch 1 hatten wir die Hauptaufforderung in den ersten 6 Versen betrachtet. Klein e, warum Jesus Christus betrachten? Klein e. Die Verse 2, Ende bis 6, ich habe noch einiges zu betrachten, ja. 2, Ende bis Vers 6, warum Jesus Christus betrachten? Dort lesen wir am Ende von Vers 2, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Es besteht eine gewisse Verwandtschaft zwischen Christus und Mose. Und wenn Sie auf Mose achten, sollten Sie auch auf Christus achten. Christus ist gleichsam eine Art Verlängerung von Mose. Mose brauchen Sie nicht zu verlassen. Das heißt, Christus und Mose stehen nicht in Gegensatz zueinander. So wie Mose treu war, so ist auch Christus treu in seinem ganzen Hause. Und jetzt kommt eine Begründung, denn größere Herrlichkeit denn Mose ist er gewürdigt. In einem gewissen Sinne ist Christus wie Mose treu in seinem ganzen Hause, aber in einem anderen Sinne ist Christus anders als Mose. Beide dienen in einem Hause Gottes, beide sind treu, Mose weist auf Christus hin. Aber was die Herrlichkeit, die Ehre betrifft, Christus verdient größere Ehre oder Herrlichkeit denn Mose. Er ist größere Herrlichkeit gewürdigt. In dem Maße wie der, der ein Haus herrichtete, mehr Ehre hat denn das Haus. Merken wir uns die Schlussfolgerung, die hier gezogen werden darf. Jesus ist mehr Herrlichkeit gewürdigt in Mose, als ein Bauherr mehr Ehre hat, denn das Haus, das er baut. Schlussfolgerung? Noch einmal. Christus ist mehr Herrlichkeit gewürdigt denn Mose, in dem Maße, wie ein Bauherr mehr Ehre bekommen darf als das Haus, das er baut. Christus, Mose, Bauherr, Haus. Wie? Geschäft? Geschöpf. Ach so, ja. Mose ist Teil des Hauses, ja. Moses ist Geschöpf, weil Gott das Haus baut, von dem Mose ein Teil ist. Also er gehört zu dem Hause, in dem er Verwalter ist. Er wird gleich sagen, Mose ist Pfleger, Jesus ist Sohn. Ja? Also Mose gehört zu dem Haus, das Gott baut. Er ist Teil von Israel und Gott baut Israel, Gott macht Israel, das heißt, er baut aus Israel etwas und Mose gehört dazu. Mose dient aber in diesem Hause Israel. In dem Maße wie der, der ein Haus herrichtete, mehr Ehre hat denn das Haus. Denn jedes Haus ist von jemandem hergerichtet worden. Jedes Haus, aber der, der alles herrichtete, ist Gott. Schlussfolgerung, beide Häuser sind Gottes Werk. Israel im Alten Testament, das Haus der Gemeinde, das Haus des Christus im Neuen Testament. Also letztlich kein Widerspruch. Sie ergänzen einander. Ja. Die Leser dürfen keinen Widerspruch hier empfinden, keine Spannung darf auftreten zwischen Mose und Jesus. Sie gehören zusammen zu einem größeren Hause, das Gott baut. Der, der alles herrichtete, beide Häuser, Alten und Neuen Testamentes, ist Gott. Und Mose war treu in seinem ganzen Hause, aber Christus, Vers 6, über seinem Hause. Wieder, Mose ist Teil seines Hauses, in seinem Hause. Christus ist über dem Haus. Er ist nicht Teil seines Hauses, sondern er ist über das Haus gestellt. Er ist Gott, der Sohn. Mose war treu in seinem ganzen Hause als Pfleger. Mose ist treu als Pfleger, als Angestellter gleichsam, als Haushalter. Christus als Sohn, der in der Familie Gottes steht. Und Mose ist treu in seinem ganzen Hause, noch einmal Vers 5, als Pfleger zum Zeugnis von dem, das gesprochen werden sollte. Und was war das? Das war die Heilsbotschaft, die durch Christus kam, Kapitel 2. Mose ist Pfleger zum Zeugnis vom kommenden Wort Gottes. Zweimal hat Gott gesprochen, Kapitel 1, ja? Nachdem Gott geredet hatte, redete er. Mose hat ein Zeugnis, Christus hat eine Botschaft, Christus spricht. Mose ist treu zum Zeugnis. Das Eigentliche kommt, wovon Mose Zeugnis ablegte. Das Eigentliche, die eigentliche Botschaft, das Ziel der Botschaft Gottes ist die Botschaft des Christus. Aber Christus als Sohn über seinem Hause, dessen Haus wir sind. Mit anderen Worten, in dieser Hinsicht sind wir mit Mose auf einer Stufe. Merken Sie, wie sanft er Mose etwas herunterbringt? Ja? Ja? Gut vertraut nur, glaubt, was Mose sagte, nur nicht zu hoch achten, denn er war Teil seines Hauses und wir sind Teil des neuen Hauses. Beide Häuser hat Gott gebaut. Ja. Paulus tut etwas Ähnliches, nur umgekehrt. Mose schaute in einem Spiegel oder in einem, schaut das Gesicht Gottes, wir wie er, auch wir alle. Im neuen Bunde haben wir den Geist, den der Prophet Mose hatte, und wir sind auf seiner Stufe in dieser Hinsicht. Wenn wir, sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit bis zum Ziel festhalten. Das scheint eine Art Spannung zu enthalten. Sein Haus sind wir, wenn wir morgen treu sein werden. Ja, wie ist das möglich? Wir sind heute, aber erst sind wir heute, wenn, mit anderen Worten, die Zukunft kommt erst und dann die Gegenwart. Ja? Dasselbe haben wir wohl in Vers 14. Wir sind Teilhaber, Mitteilhaber Christi geworden, wenn wir den Anfang unseres Gewissheitsgrundes bis zum Ziel festhalten. Was will der Verfasser hier sagen? Unsere Treue ist nicht selbstverständlich. Natürlich hält Gott uns, aber wir haben uns zu halten zu lassen. Wir sollten auch festhalten. Er wird uns festhalten. Aber wir sollten auch festhalten. Und wenn wir morgen, bis Jesus kommt, treu bleiben, dann werden wir sein Haus sein. Wir sind sein Haus heute. Aber wir werden es bleiben, wenn wir in seinem Hause bleiben, wenn wir festhalten. Wenn wir die Freimütigkeit festhalten, was heißt das, eine Freimütigkeit festzuhalten? Wie kann man eine Einstellung festhalten? Oh, sehr gut, sehr gut. Indem man Christus betrachtet. wenn man Christus betrachtet. Wir sind in Vers 6 wieder mit in Vers 1. Das heißt, nachdem er einiges an Auskunft gegeben hat, zwischen 1 und 6, kommt er wieder zurück zum Auffordern. Er fordert gleichsam wieder auf, Christus zu betrachten und fest zu bleiben. Freimütigkeit gewinnen wir durch den Glauben. Glauben gewinnen wir durch das Schauen. Erst schauen, dann glauben. Es gibt keinen Glauben, ohne zu schauen. Keinen. Erst Information, dann Reaktion. Glaube geschieht nie im Vakuum. Glauben geschieht als Reaktion, als Antwort auf Auskunft. Die Auskunft muss wahrhaftig sein, dann kann der Glaube echt sein, wahr sein. Aber erst muss ich Wahrheit haben und dieser kann ich dann Glauben schenken. Betrachtet doch Christus, hört auf ihn, hört seine Botschaft, steckt eure Augen in die Ohren, betrachtet Christus. Und dann werdet ihr Freimütigkeit bekommen im Glauben und dann werdet ihr treu bleiben. Weiter, wenn wir das Rühmen der Hoffnung festhalten, wenn wir das Rühmen festhalten, die Freimütigkeit gewinnen wir in der Begegnung mit dem Christus im Wort. Das Rühmen ist die Anwendung. Das heißt, es soll nicht nur bei einer Betrachtung unseres Herrn bleiben, sondern wir sollen den Mund auftun und einmal in Anbetung vor Gott, zum anderen, das heißt auch ein Rühmen, aber in einem anderen Sinne, als Zeugnis vor Menschen sollen wir rühmen die Hoffnung, die wir hegen. Wir haben die Hoffnung, dass wir Christus mit unseren eigenen Augen sehen werden, seine Herrlichkeit teilhaftig sein werden. Wir sind Mitteilhaber des Christus heute und wollen es morgen auch sein. Deshalb wollen wir das Rühmen festhalten. Das heißt, fest beim Rühmen bleiben, denn Rühmen ist ein Ausdruck des Vertrauens. Rühmen ist der Ausdruck des Glaubens. Wer glaubt an Jesus, der kann laut singen. Wer glaubt an Jesus, der kann laut danken und beten. Wer wirklich mit Jesus rechnet, der wird laut rufen, o Herr, hilf, wenn die Not kommt. Der Glaube erhebt die Stimme. Ja. Also, das Rühmen kann im Glauben festgehalten werden, denn es ist ein Akt des Glaubens. Rühmen der Hoffnung als eine feste Hoffnung. Dass sie fest ist, das sagt Gott. Und weil sie von Gott her fest ist, kann ich festhalten. Er hat sie festgemacht für mich. Ich soll fest daran halten, dass sie mein Erbe sein darf. Als eine feste bis zum Ende meines Lebens hier auf der Erde. Und das heißt bis zum Ziel. Also hier haben wir den Aufruf, Christus zu betrachten, und wir haben uns mit diesem Aufruf auch von verschiedenen Winkeln beschäftigt. Jetzt kommen wir zu Arabisch 2. Arabisch 2, Punkt. Warnende Aufforderungen. Die Hauptaufforderung haben wir betrachtet. Jetzt warnende Aufforderungen. Eine Anzahl. Einige. Der Text beginnt hier mit Kapitel 3, Vers 7. Und geht bis zu Kapitel 4, Vers 13. Der ganze Text befasst sich mit einem alttestamentlichen Text, nämlich Psalm 95, den Versen 7 bis 11. Die warnenden Aufforderungen stammen aus einer Beschäftigung des Verfassers mit Psalm 95, den Versen 7 bis 11. Und das tut er bis zu Kapitel 4, Vers 13. Es sind hier einige Aufforderungen enthalten, die warnender Art sind, und wir listen sie auf mit kleinen Buchstaben. Klein a, Punkt. Erste Warnung. Verhärtet nicht eure Herzen. Verhärtet nicht eure Herzen. Diese Warnung wird besprochen in den Versen 7 bis 19. 7 bis 19 beschäftigen sich mit der Warnung, verhärtet nicht eure Herzen. Wir teilen wieder auf, Römisch 1, Doppelpunkt. Achten wir zuerst auf die Bedeutung dieser Warnung. In Vers 8 Anfang, dort haben wir sie. Verhärtet nicht eure Herzen. Was ist Herz? Grundsätzlich haben wir vier Ausdrücke, die dasselbe bedeuten, was unser Menschsein betrifft. Innerer Mensch, Seele, Geist, Herz. So wie das wichtigste Organ unseres Körpers unsichtbar ist, so ist der wichtigste Teil unseres Wesens unsichtbar. Es ist unser Geist, der innere Mensch, unsere Seele, das Herz. Das Herz, das wichtigste Organ unserer Person, unseres Seins. Das heißt nicht, dass Seele und Geist manchmal etwas spezifischer gebraucht werden können, aber sie werden auch auswechselnd gebraucht für den inneren Menschen. Der innere Mensch kann manchmal Seele heißen, kann aber auch Geist heißen. Aber hier ist das Wort Herz. Und Herz heißt ganz einfach der innere Mensch, die Person, die eigentliche Person. Zur Person, und das darf ich vielleicht kurz erklären, muss nicht ein Leib gehören. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Menschen Personen sind und dass sie Leibe haben, und zu Schluss folgen wir, dass Personen Leibe haben müssen. Aber die Bibel lehrt uns, dass Geister ebenfalls Personen sind, aber Jesus sagt, sie haben nicht Fleisch und Blut oder Wein und Blut, besser. Sie haben also nicht Körper. Sie sind geistiger Art. Gott ist Geist, das heißt, er besteht nicht aus Materie. Der innere Mensch ist das Herz. Und der innere Mensch, meine Person, mein Ich, ja? Verstand, Gefühl und Wille, bitte trennen Sie die nicht. Da geht Watchman Nee etwas irre. Auch Mario Thomas. Diese ganze Linie von Auslegern. Es gibt eine Anzahl von Auslegern, aber sie sind sich unter sich nicht einig. Es ist auch schwer, denn wenn sie einmal sich auf dieses Eis begeben, dann können sie ins Schleudern kommen. Es ist nicht biblisch. Die Bibel lehrt nicht, dass wir Verstand, Gefühl, Entschuldigung, dass wir Leib, Seele und Geist sind. Sie lehrt, dass wir innerer und äußerer Mensch sind. Das heißt, unsere Substanz ist nur zwei. Aber unsere Funktion ist drei. Da müssen wir sorgfältig sein. Unterscheiden, unterscheiden, unterscheiden. In der Gemeinde, in der ich war, in der Nähe von Basel, als wir in Esch wohnten, da wurden unsere Brüder schon hellhörig, wenn ich sagte, das hängt davon ab. Ja, machten sie sich schon lustig darüber. Ja, alle drei Funktionen sollen geheiligt werden. Und wir haben sie auch in Hebräer Kapitel 4, das sind die zwei Stellen, auf die man sich beruft. Aber in diesen zwei Stellen geht es um zwei Funktionen oder Bereiche, können wir vielleicht sagen, nicht Substanzen, Bereiche des inneren Menschen. Wenn wir unterscheiden zwischen Seele und Geist, dann nicht als Substanz, sondern als Bereich. Wenn sie zu unterscheiden sind, dann ist Seele der Teil unseres Menschen, unseres inneren Menschen, der unserem Leib näher ist und mit dem Leib verzahnt ist. Das entsprechende auf der anderen Seite wäre vielleicht Fleisch, das heißt die Dynamik unseres irdischen Daseins. Fleisch ist ja nicht notwendigerweise Sünde. Man sollte da vorsichtig sein. Fleisch ist unsere diesseitige Dynamik. Kann durchaus edel und gut sein. Gott hat unser Fleisch geschaffen. Also von der leiblichen Seite ist die Lebendigkeit Fleisch. Auf der anderen Seite, das heißt beim äußeren Menschen, beim inneren Menschen ist die Nähe zum Leib Seele und die Verzahnung des, das heißt, die sind ja nicht nebeneinander oder strikte ineinander, sondern verzahnt miteinander. Wir können ja nicht sagen, wo unser innerer Mensch ist, zwischen welchen Knochen oder Gewebe und wo wir da stecken, ja. Das können wir nicht sagen, wir wissen nicht genau wo. Der Geist, unser innerer Mensch, ist verzahnt gleichsam mit unserem Wesen. Wenn wir denken oder wenn wir etwas hören, wir denken und dann können wir plötzlich lachen. Ja? Unser Körper macht mit, ja. Oder wir hören, das macht etwas, das uns Angst macht und schon reagieren wir. Ja? Das ist verzahnt. Der Geist nimmt auf und reagiert über die Seele, das heißt, es ist ein innerer Mensch, ein Bereich, eine Substanz. Ich gebrauche jetzt das Wort Substanz im philosophischen Sinne, nicht im materiellen Sinne. Materie ist eine Substanz, Geist ist eine Substanz. Das heißt, es geht darum, woraus wir bestehen, der Bestandstoff gleichsam. Und der innere Mensch ist also ein Etwas. Und er hat, der innere Mensch, Verstand, Gefühl und Wille. Aber dort, wo er mit unserem Leib verzahnt ist, dort kann er, diese Finger gleichsam, sind verzahnt mit dem Leib, dieses innere Mensch, äußere Mensch, und die Finger, die mit dem Leib verzahnt sind, dieser Teil des inneren Menschen kann noch speziell Seele genannt werden, weil er mit unserem Gemüt, mit unserem Empfinden, mit unseren Nerven und Muskeln unmittelbar verbunden ist. Aber er bleibt eins. Die Finger gehören zur Hand. Der Geist als etwas Spezielles ist ein Teil des, ein Bereich des inneren Menschen. Wir können nicht sagen, dass Verstand, Gefühl und Wille in der Seele zum Beispiel gelagert oder, wie sagt man, geortet wären. Ja. Das bringt uns in große Schwierigkeiten. Eine typische Auffassung in der Trichotomie, in der Trichotomie, in der Dreiteilung, eine typische Darlegung, nicht überall, die, wie ich sagte vorhin, die Auslegung bzw. die Lehre gehen auseinander. Aber eine typische Lehre, das zum Beispiel bei Mario Thomas, glaube ich, können Sie es finden, bei Watchmen, glaube ich, auch. Verstand, Gefühl und Wille gehören zur Seele. Der Geist ist der Teil, mit dem wir mit Gott zu tun haben, nicht wahr? Also, Schlussfolgerung? Mystik. Wir haben es mit Gott zu tun, ohne Kopf.
Ja, auch ohne Liebe dann, ne? Das Gefühl,
das kommt noch hinzu. Ja, ja. Also, wobei aber die Schrift ganz deutlich sagt, Gott hat es mit uns zu tun, mit Wort. Mit Wort. Wort ist Denkmittel. Ja. Wort ist Denkmittel. Der Geist denkt, man sollte einmal mit einer Konkordanz all die Verse studieren und mal sich wirklich damit befassen und nicht so abhängig sein von einigen anderen, die schon darüber gearbeitet haben, aber manchmal etwas über die Schrift hinausgehen. Wollen wir sehr vorsichtig sein. Wir alle tendieren manchmal über die Schrift hinauszugehen und wir sollten nie aufhören zu fragen, wie steht's denn eigentlich geschrieben? Nun zurück.
Ja.
Vielleicht, das weiß ich nicht genau.
Ich habe das auch immer so gehört. Ja,
ja, es ist sehr verbreitet. Sehr verbreitet.
In der Kinderstube schon, ja.
Ja. Ja.
Und dann hat man gesagt, es kommt aus der griechischen Philosophie. Oder aus dem griechischen Denken. Diese Dreiteilung.
Vielleicht. Ich kann es jetzt nicht sagen. Also, wenn es heißt, euer Herz werde nicht verhärtet, Vers 8, verhärtet nicht eure Herzen, das heißt, werdet nicht insensibel, hört nicht auf zu hören auf Gott, werdet nicht blind, werdet nicht taub, werdet nicht insensibel für das Reden Gottes, für das Wort Gottes. Hört auf ihn, hört auf seine Stimme. Was heißt verhärten? Es heißt nicht Acht geben. Nicht Acht geben. In Kapitel 2 hörten wir, sollten Acht geben, nicht missachten. Und wenn wir nicht Acht geben, können wir hart werden und nicht mehr aufnahmefähig sein. Beachten wir übrigens die Möglichkeit der Verhärtung. Wir werden davor gewarnt als vor einer Möglichkeit. Verhärtet nicht eure Herzen. Das ist bei uns allen die Möglichkeit. Das geschah bei mir auf der Bibelschule. Die Bibelschule ist wie das Krankenhaus, eine ausgezeichnete Möglichkeit, krank zu werden. Die Bibelschule ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, Atheist zu werden. Ich habe nie so sehr an Gott gezweifelt als im zweiten Jahr meiner Bibelschule. Ja. Warum? Stopp, vollgestopft, vollgestopft. Eins nach dem anderen. Und Gottes Wort wird getrennt von der Person, von der Begegnung mit dem Herrn. Gott ist nicht mehr eine echte Person vor Augen, mit dem ich zu tun habe, mit der ich zu tun habe. Sondern es ist Stoff, Buchstaben, Wörter, ja, Stoff, Ding, Sache und nicht mehr Person. Passen Sie auch auf in Ihren Gemeindebibelschulen, dass dieselbe Gefahr manchmal als in anderen Bibelschulen, nicht ganz so sehr, weil mehr Zeit da ist zu verarbeiten, das stimmt. Aber passen wir auf für vor zu konzentriertem Lernen der Heiligen Schrift, ja. Vergessen wir nie, wenn der Heilige Geist spricht, dann haben wir zu handeln. Ja. Und wenn der Heilige Geist in der ersten Stunde von 8 bis 9 gesprochen hat, muss ich nach der Pause in die nächste Stunde. Ich darf nicht ins Kämmerlein gehen und beten und ringen mit meinem Gott. Und jetzt dann die Sache zu Ende führen. Ja. Ich muss weiter. Und so verhärte ich mein Herz. Ja. Es tut mir so leid. Wir haben es auf der Akademie in Basel erlebt. Professor Huntemann hat es gesehen. Die jungen Leute kommen mit Enthusiasmus, junge Studenten von dem Gymnasium, von ihren Gemeinden, waren einige eben bekehrt, haben schon Zeugnis abgelegt, sind in der Evangelisation tätig gewesen. Jetzt wollen wir studieren, jetzt wollen wir einmal uns ausrüsten und zurüsten lassen. Ja? Nach einem Jahr alles weg. Sprachen studieren, Sprachen, Sprachen. Und dann merkten wir, dass das eine Gefahr war. Und dann haben wir in Basel, sind wir dazu übergegangen, den Anfangsstudenten doch wenigstens etwas zu geben, geistliche Nahrung. Und so begann ich, Vorlesungen zu halten bei ihnen. Aber das war nicht die eigentliche Lösung. Jetzt plaudere ich aus der Schule, aus meinem eigenen Erleben. Ich kam so weit, dass ich merkte, so werden Reich Gottes Arbeiter nicht ausgerüstet. Nicht so. Sondern ich muss wieder zurück in die Gemeinde. Dort muss es geschehen. Dort, wo wir leben, auf dem Arbeitsplatz, dort, wo wir sind, dort will Gott mit uns arbeiten. Realität, Tag, Alltag, hier Wort Gottes, Alltag, Wort Gottes, Alltag. Hebräerbrief, Lehre, Anwendung, Lehre, Anwendung. Ja. Studenten werden unrealistisch, deshalb kommen sie mit so furchtbaren Fragen, ja. Unrealistischen Fragen. Ein junger Mann kann sich das leisten. Manchmal habe ich gemerkt, die Studenten wissen gar nicht, wovon ich spreche. Ja? Die Wörter sind ihnen klar, aber sie haben keine Ahnung vom Leben in der Nachfolge. Nein, ich sollte nicht sagen Nachfolge, sondern vom Dienst selbst. Ich spreche vom Dienst, für den ich sie vorbereiten will. Und sie haben keine blasse Ahnung. Ja. Sie sind noch gar nicht da gewesen. Ja. Nun, wir müssen zurück. Ja. Das war ein Nebenfluss. Wir müssen zum Hauptfluss zurück. Die Möglichkeit der Verhärtung. Die Möglichkeit der Verhärtung. Drittens, Römisch 3, Doppelpunkt. Merken wir uns die Gründe für diese Warnung. Merken wir uns die Gründe. Darum, Vers 7. Darum verhärtet nicht eure Herzen, weil wir Jesus betrachten sollten. Weil Jesus treu gewesen ist, weil er uns eine feste Hoffnung gegeben hat und so weiter. Weil so viel auf dem Spiel ist, unsere Hoffnung ist auf dem Spiel. Deshalb sollten wir unsere Herzen nicht verhärten. Das darum weist auf die Verse 1 bis 6 zurück. Warum hat man sich verhärtet in Israel? Weil man nicht auf Mose hörte. Wann werden wir uns verhärten? Wenn wir nicht auf Christus hören, dem Nachfolger Moses. Weiter, warum sollten wir unsere Herzen nicht verhärten? Weil der Heilige Geist es sagt. Darum, so wie der Heilige Geist sagt. Was die Schrift sagt, sagt der Heilige Geist. Der Heilige Geist lebt in der Schrift. Der Heilige Geist lebt in der Schrift. 7 und 8. Ja. Römisch 2, Doppelpunkt. Die Möglichkeit. Beachten wir die Möglichkeit einer Verhärtung des Herzens. 8 anfangen. Ja, der Grund, ja, oder die Gründe. Darum, so wie der Heilige Geist sagt, ferner, in den Versen 8 bis 11, sagt der Schreiber, es soll uns nicht so ergehen wie Israel. Israel erging es schlecht, als es das Herz verhärtete. Und so soll es uns nicht ergehen. Deshalb sollten wir vorsichtig sein. Wie erging es Israel denn? Er erzählt es. Israel sah die Werke Gottes 40 Jahre. Wo eure Väter mich versuchten, mich auf die Probe setzten und meine Werke 40 Jahre sahen. Israel hörte die Stimme Gottes. Israel irrte im Herzen. Als die Prüfung kam, irrte es im Herzen, im Innern, ging weg von Gott, verirrte sich. Israel wurde den Wegen Gottes ein Fremder. Immer irren sie im Herzen, sie kannten nicht meine Wege. Sie wurden den Wegen Gottes ein Fremder. Und sie forderten Gott heraus. Sie stellten ihn auf die Probe gleichsam, forderten ihn heraus. Übrigens heißt es zweimal in diesen Versen, 8 bis 11, glaube ich, Meribah oder, wo ist das jetzt? Verhärtet nicht eure Herzen, wie es in der Herausforderung am Tage der Versuchung in der Wüste geschah, wo eure Väter mich versuchten, mich auf die Probe setzten und meine Werke 40 Jahre sahen. Sie stellten ihn auf die Probe, sie stritten mit Gott. Es heißt hier, sie sahen seine Werke 40 Jahre. Am Anfang der 40 Jahre stritten sie mit Gott und der Ort wurde Meribah genannt, Streit. Und zwar am Wasserfelsen, als Mose Wasser gab, den Wasserfelsen, den Felsen schlug. Das ist 2. Mose 17, 1 bis 7. Nach den 40 Jahren, beziehungsweise gegen Ende der 40 Jahre, streiten sie wieder mit Gott. Am Schluss der 40 Jahre, 4. Mose 20, 1 bis 13, und der Ort wird wieder Meribah genannt. Streit. Israel fordert Gott heraus, streitet mit Gott. Nach den 40 Jahren, am Anfang, das könnte man noch verstehen, aber am Schluss, nachdem sie 40 Jahre seine Werke sahen, deshalb erlebt Israel auch den Zorn Gottes. Israel sah die Werke Gottes, hörte die Stimme Gottes, irrte im Herzen, verirrte sich, wurde den Wegen Gottes fremd, forderte Gott heraus und, wie erging es ihm? Erlebte den Zorn Gottes. Und das, meint der Hebräerschreiber, möchten uns nicht widerfahren. Wir sollen von Israel lernen. Deshalb sollen wir unsere Herzen nicht verhärten. Übersehen wir nicht die Wiederholung hier. Das wäre Römisch 4, Doppelpunkt. Übersehen wir nicht eine Wiederholung in Vers 12. Seht, Brüder, dass nicht in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sein wird, im Abfall vom lebenden Gott begriffen. Da wird die Aufforderung oder die Warnung, sich nicht zu verhärten, wiederholt. Ein böses Herz soll nicht vorhanden sein. Übrigens, die Verse 12 bis 16 sind ein Satz. Merken wir uns diese Verse unter Römisch 5, Doppelpunkt. Merken wir uns die Gegenmittel. Welches sind die Gegenmittel gegen Verhärtung? Wir haben sie hier. Sondern, die Warnung wird in Vers 12 wiederholt, und jetzt kommen die Gegenmittel. Sondern was? Im Gegenteil, ruft euch untereinander auf. Ruft euch auf. 13 und 14 befassen sich mit diesem Aufruf, mit diesem Gegenmittel. Ruft euch auf. Übrigens in Vers 12 haben wir schon ein Heilmittel, ein Gegenmittel. Seht, Brüder, das nicht in jemanden von euch. Seht aufeinander. Passt auf euch, auf euch selbst. Passt auf euch selbst und passt auf die anderen. Schaut nacheinander, schaut auf euch selbst. Paulus sagt, Apostelgeschichte 20, gebt Acht auf euch selbst und auf die Herde. Und dann kommt in den Versen 13 und 14, ruft euch auf. Wer soll es tun? 13. Ruft euch untereinander auf. Wir haben hier die intensive Sichform. Eigentlich, wenn wir jetzt genau übersetzen wollten, könnten wir sagen, ruft euch selbst auf. Aber das ist jetzt nicht gemeint, jeder individuell, sondern das Volk oder die Gemeinde in diesem Fall wird als eine Person oder als eine Gemeinde, als ein Leib betrachtet. Und wenn die Glieder in diesem Leibe einander aufrufen, dann ist es, wie wenn der Leib sich selbst aufrufen würde. Ja? In diesem Sinne. Das haben wir auch bei Petrus in 1. Petrus 4. An einigen Stellen haben wir auch in Epheser 5, werdet voll des Geistes und dann redet zueinander, redet zu euch selbst. Der Leib spricht zu sich selbst, wenn man zueinander spricht. Ja. Wann soll man das tun? Das heißt, jeder, wer soll es tun? Antwort, jeder soll es tun. Jeder ruft euch auf, untereinander, jeder den anderen. Wann soll man es tun? Jeden Tag. Das ist intensives Gemeindeleben. Da merkt man, das ist nicht Versammlung. Ich bekomme fast den Eindruck, dass der größere Teil des neutestamentlichen Gemeindelebens sich außerhalb der Versammlung abspielt. In der spontanen, mehr oder weniger lockeren Begegnung miteinander. Da können auch wieder kleine Treffen stattfinden, aber sie müssen nicht regelmäßig sein. So viel ich weiß, fordert das Neue Testament nur eine regelmäßige Versammlung. Nämlich die versammelte Gemeinde im Gottesdienst. Wir dürfen zusätzlich haben, aber wir können nicht verlangen von der Gemeinde, dass sie überall dabei ist. Das ist nicht notwendig. Wir suchen einander und es darf bald zum Gespräch, zum Gebet kommen. Ich hatte einen Lehrer, übrigens der hat uns auch getraut, David Wiens, er war auch ein Jahr in Neuwied als Seelsorger der Gemeinde dort in der Ringstraße. Ich weiß nicht, ob sie damals dort war, aber er war ein treuer Mann Gottes, ein Hirte. Übrigens, er hat russische Radiosendungen besprochen von den mennonitischen Brüdern, von der Radiosendung der mennonitischen Brüder nach Russland hin. Vielleicht kennen einige diese Stimme noch, David Wiens. Er war sehr streng mit sich selbst. Und konnte auch streng mit uns sein auf der Bibelschule und auch in der Gemeinde. Er hielt nicht viel davon, wenn Leute nur schwatzten, wenn sie einander besuchten. Wir waren da zusammen, wir besuchten ihn. Einer unserer Kinder, glaube ich, wurde da dargebracht in seiner Gemeinde. Wir wollten, dass er das tat. Und so haben wir ihn besucht. Und wir waren da zusammen in irgendeinem Haus am Nachmittag, glaube ich, war es. Und bald, Liederbücher her, es musste gesungen werden, gebetet, ja. Wir beschäftigen uns mit dem Herrn, mit den geistlichen Dingen. Ja. Man sagt, glaube ich, von Wesley, John Wesley, wenn er in einer Gesellschaft war, für, was war es, 10 oder 15 Minuten, wo nicht also geistliches Gespräch war oder gebetet wurde, ging er davon. Ja. Ein Bruder erzählte uns, das war in Waldbröl, damals, als wir unter Druck standen, dann war erweckliches Leben. Dann haben wir gebetet, ja, sagt er. Vielleicht brauchen wir wieder diesen Druck. Jeden Tag. Noch eine andere Antwort auf die Frage, wann? Während Gott Zeit gibt, beachten wir, wo heißt es ja? 14 und 15. Wir sind Teilhaber Christi geworden, wenn wir den Anfang unseres Gewissheitsgrundes als einen festen bis zum Ende, bis zum Ziel festhalten, während gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Während Gott spricht, soll ich Acht geben. Während Gott Zeit gibt, sollen wir, solange es heute heißt, Vers 13, jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand von euch verhärtet werde. Und ganz besonders bei der Prüfung. Wenn die Prüfung kommt, dann sollen wir einander helfen. Warum sollen wir aufrufen? Ruft euch untereinander auf. Warum? Um Sünde, Vers 13 Ende, um Sünde, Betrug und Verhärtung zu verhüten, damit nicht jemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Die Reihenfolge ist also umgekehrt. Sünde, Betrug und dann Verhärtung. Das soll verhütet werden. Deshalb sollen wir einander aufrufen. Und wir sollen einander aufrufen, Vers 14, um Teilhaber Christi zu werden. Wir sind es und wir sollen es dann sein, wann der Tag Christi kommt. Dann wollen wir auch noch Teilhaber Christi sein. Was heißt es, Teilhaber Christi zu sein? Vorher hieß es, wir haben wieder dieses Wort, ja, Mitteilhaber, Vers 14. Wir hatten es in Kapitel 3, Vers 1 in Kapitel 3, ja. Teilhaber Christi. Dort war es Teilhaber am himmlischen Ruf, so, am himmlischen Ruf. Hier ist es Teilhaber Christi in Vers 5, 14. Was heißt es, Mitteilhaber Christi zu sein? Nun, wenn wir Teilhaber Christi sind, dann sind wir Teilhaber an seinem Heil. Verbunden mit Christus sind wir gerettet. Getrennt von Christus, verloren. Wenn wir Mitteilhaber an Christus sind, haben wir sein Leben. Mitteilhaber Christi sind wir, wenn wir an seinem Hause teilhaben. Vers 6. Wenn wir Teil seines Hauses sind. Mitteilhaber Christi sind wir, wenn wir seine Zukunft teilen. Vers 1. Himmlischer Ruf, wenn wir Mitteilhaber des himmlischen Rufes sind. Wenn der Apostel sagt, ruft euch auf, was setzt er da voraus? Dass wir uns rufen lassen. Dass wir uns aufrufen lassen. Ermahnen lassen, erinnern lassen. Wenn aufgerufen werden soll, dann wird vorausgesetzt, dass man es zulassen soll, dass man aufgerufen wird. Sonst könnte schnell die Verhärtung des Herzens einsetzen. Nun, wir müssen etwas schneller gehen. Ja, ich sagte schon, ich hatte schon, das war ein bisschen zu schnell vorhin gewesen. Wir sollten Acht geben auf das Wort. Auf das Wort soll man hören, wenn man nicht ein verhärtetes Herz haben will. Vers 15, während gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht eure Herzen. Dann soll man Acht geben auf das Evangelium und auf den Aufruf des Evangeliums. Man beachte auch Kapitel 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert. In den Versen 16 bis 19, die auch noch zu diesem Teil gehören, zu diesem Abschnitt, erinnert er wieder an Israel. Wir sollen an Israel denken. Und zwar zuerst an die zwei Beispiele, Vers 16. Denn es waren welche, die, nachdem sie sie gehört hatten, das heißt die Stimme Gottes, herausforderten. Merken wir? Sie hatten die Stimme gehört, aber forderten dennoch heraus. Jedoch nicht alle, die durch Mose aus Ägypten herauskamen. Wir haben zwei Beispiele vor uns, ein warnendes Beispiel und ein ermutigendes Beispiel, ein negatives und ein positives. Wir sollen nicht so sein wie die, die nicht Acht gaben auf die Stimme Gottes, auf das Wort Gottes und Gott herausforderten, sondern wir sollen sein wie die wenigen oder die anderen, die nicht herausforderten. Es heißt jedoch nicht alle, die durch Mose aus Ägypten herauskamen. Das heißt, es ist möglich, gegen den Strom zu schwimmen. Wir müssen nicht immer mit der Masse mitmachen. Kaleb und Josua haben es nicht getan. Alle anderen, die 10, murrten und veranlassten das Volk zu murren. Kaleb und Josua gegen die anderen 10, gegen das ganze Volk, rufen auf. Ja, die anderen sagen, wir waren wie Heuschrecken in ihren Augen. Und diese sagen, wir können es schaffen, ja. Wenn Gott es will, dass wir es einnehmen, dann können wir es schaffen. Vers 16 ist schwer von den Handschriften her. Es ist eine Handschriftenfrage. Das ist wieder dieses alte Thema vom überlieferten Text und vom eklektischen Text. Ich habe mich nach dem überlieferten Text gerichtet und deshalb diese Formulierung. Die Verse 17 und 18 zeigen uns nun das eigentliche Geschehen in Israel. Was dort eigentlich geschah, und da sollen wir aufpassen. Wir sollen an Israel denken, an was dort eigentlich geschah. Wir haben Beispiele, aber wir haben dann auch, was eigentlich geschah. Aber mit wem war er entrüstet? 40 Jahre lang. War es nicht mit denen, die sündigten, deren Leichen in der Wüste fielen? Merken wir die ernsten Worte. 40 Jahre Abfall, 40 Jahre Werke Gottes, sie sahen sie, aber 40 Jahre lang Widerstand, Abfall und 40 Jahre Entrüstung Gottes. Mit wem war er entrüstet 40 Jahre? Mit denen, die sündigten während 40 Jahre. Sündigen wird hier übrigens im Sinne von Abwendung, im Sinne von Abfall gebraucht. Wir haben vielleicht etwa 6 Arten von Definitionen für Sünde. Und eine Definition für Sünde ist Abfall. Wir haben diesen Gebrauch vielleicht 2 oder 3 Mal im Hebräerbrief, hier und auch in Kapitel 10. Denke ich, ist es. Und dann heißt es, Gott schwört. Das ist seine Antwort. Aber zu wem schwor er? Sie würden nicht in seine Ruhe eingehen, wenn nicht zu denen, die im Unglauben ungehorsam waren. Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen Unglaubens. Was ist also der Schlüssel? Wie können wir bewahrt werden vor einem verhärteten Herzen? Hören auf das Wort Gottes, aber Vertrauen. Mangel an Vertrauen war der Grund für den Abfall. Wegen Unglaubens, wegen ungläubigen Ungehorsams. Das war es. Wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen Unglaubens. Also wann gehen wir ein? Wenn wir Glauben halten. Und was sollen wir glauben? Das Wort Gottes, die Stimme Gottes, wir sollen auf sie hören. Es wird ganz einfach, nicht wahr? Aber wir sehen, wie von verschiedenen Seiten hier das Problem beleuchtet wird.